unserem Textplan, als wir den erstellt haben, wir nehmen auch noch diese Verse davor dazu. Dieser Vers hier steht ja in Offenbarung 21, Vers 5, aber damit man ihn richtig versteht, braucht es auch diese Verse davor. Insofern werde ich uns die Verse 1 bis 5 gleich vorlesen. Davor will ich uns aber noch ein bisschen was sagen zu diesem Umfeld von diesem Vers. Offenbarung 21, das ist das vorletzte Kapitel der Bibel. Und ich finde, das ist ein echt geniales Kapitel. Wir sehen in dem Kapitel und dann auch in Kapitel 22 so das gute Ende, auf das alles zuläuft. Wenn man in Offenbarung so die Kapitel davor liest, da ist viel Schweres und Schwieriges und Schreckliches, aber jetzt ist man so beim Happy End angelangt. Und wir switchen heute praktisch so direkt rein ins Happy End. Und wenn wir so die ganze Bibel anschauen, dann sehen wir ganz am Anfang in den ersten zwei Kapiteln, da wird die Schöpfung Gottes beschrieben und da sagt Gott immer, es war gut. Und am Schluss sagt er dann, es war sehr gut. Also die ersten zwei Kapitel, da haben wir sehr gut. Und in den letzten zwei Kapiteln, da ist es auch wieder so. Da ist es sehr gut oder eigentlich noch viel mehr. Es ist genial, es ist unbeschreiblich super. Wir werden gleich einiges davon sehen. Wie gesagt, ich lese Offenbarung 21, 1 bis 5 und sage jetzt aber noch kurz, in Kapitel 19 ist es so, da bekommen wir mit, dass Jesus zurückkommt auf die Welt als siegreicher Herr und in Kapitel 20 geht es dann darum, dass der Teufel endgültig besiegt wird. Er wird in den See aus Feuer und Schwefel geworfen, in diesen Feuersee und damit ist Ende mit dem Teufel. Und dann wird in Kapitel 20 auch noch davon berichtet, dass jetzt so das Gericht über die Menschen kommt. Und der letzte Vers in Kapitel 20, den lese ich uns auch noch, der heißt, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das sind harte Worte. Wer nicht im Buch des Lebens steht, kommt auch in den Feuersee, also genau dahin, wo auch der Teufel schon ist. Positiv gesagt ist es so, wer im Buch des Lebens steht, kommt nicht in diesen Feuersee, sondern er hat das ewige Leben. Er darf den Himmel erleben. Und genau um das geht es dann in Kapitel 21, also in dem Kapitel, mit dem wir jetzt weitermachen. Und das lese ich uns jetzt. Da schreibt Johannes, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Wow, was für ein genialer Text, wie ich finde. Vielleicht war nicht gleich alles so verständlich, aber es ist echt einer meiner Lieblingstexte und wir werden uns das jetzt so Vers für Vers anschauen. Ich finde es ein super Text. Also Johannes, der bekommt diese Offenbarung und er hat da wohl immer wieder so Visionen und sieht Dinge und soll die dann aufschreiben. Und jetzt sieht er hier eben einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir merken, es geht wirklich um neu. Also nicht irgendwie um erneuert, dass diese jetzige Erde ein bisschen verbessert wird, erneuert wird, sondern nein, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das kommt dann eindeutig raus, indem es heißt, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Also das ist vorbei und jetzt wirklich was Neues. Und ganz kurz zu dem, auch das Meer gab es nicht mehr. Da könnte man sich ja denken, schade eigentlich, weil Urlaub am Meer immer wieder cool, oder? Also ich bin da gern. Wenn wir die Menschen damals im Kopf haben, da stand das Meer nicht so sehr für die schönen Urlaube, sondern eher für Gefährliches. Da gab es gefährliche Tiere, da gab es vielleicht gefährliche Wellen, viele konnten nicht schwimmen und so. Und wenn wir die Offenbarung anschauen, da sehen wir in Kapitel 13, da kommt das Tier, das für das Böse steht, aus dem Meer heraus. Also das Meer steht letztlich für das Böse. Und deswegen, wenn es heißt, das Meer gab es nicht mehr, das Böse ist weg in dem Fall. Ich bin mir sicher, in diesem neuen Himmel und der neuen Erde, da gibt es ja noch viel genialere Orte zum Urlaub machen und so. Also keine Angst, wenn es das Meer nicht mehr gibt, gibt andere tolle Sachen. Und dann sieht Johannes Vers 2, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Was ist damit gemeint, mit diesem neuen Jerusalem, mit dieser heiligen Stadt? Letztlich ist damit das gemeint, was wir umgangssprachlich den Himmel nennen. Also so das, was denen bereitsteht, die an Jesus glauben und damit eben in diesem Buch des Lebens stehen, dafür ist dieses neue Jerusalem so ein Bild dafür. Und das wird dann auch später in dem Kapitel noch ganz toll beschrieben mit Straßen aus Perlen und Tore, Straßen aus Gold und Tore, die Perlen sind und Edelsteine als Grundsteine und so weiter. Also wir merken, alles ganz herrlich, super. Aber auch hier schon, wie beschreibt Johannes das, er sieht es herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das war ein cooles Bild, oder? Ich erinnere mich noch, als ich Kind war, durfte ich auch immer wieder schon mit zu Hochzeiten gehen. Ich habe recht viele ältere Cousins und Cousinen und da war ich dann meistens bei den Hochzeiten dabei. Und ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht so 5, 6 oder so, irgendwie habe ich das noch im Kopf, dass ich da irgendwie dachte, als ich die Braut gesehen habe, wow, wie schön. So ein geniales Kleid und so ein hübsches Gesicht und so. Also irgendwie so als kleiner Junge war ich echt fasziniert. Und genau das sagt er hier, dieses neue Jerusalem, schön wie eine geschmückte Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat, schön gemacht hat für ihren Mann. Und dann Johannes hat was gesehen, jetzt hört er was, Vers 3. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Dieser Thron war im Kapitel davor auch schon wichtig. Da war eben das Gericht, wo Gott auf dem Thron saß und gesprochen hat. Und jetzt von diesem Thron her hört er eine mächtige Stimme. Wahrscheinlich eine Stimme von einem Engel, also nicht irgendwie eine normale, wenn es heißt, eine mächtige Stimme. Auf jeden Fall, er hört das. Und diese Stimme sagt dann das, was in Vers 3 und 4 steht. Und wir gucken uns jetzt zuerst den Vers 4 an und dann den Vers 3. In Vers 4 sagt diese Stimme, er, damit ist Gott gemeint, er wird alle ihre Tränen abwischen. Und das kann man wie so eine Überschrift sehen über diesem Vers 4. Konkret heißt es, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Auch da wieder das Alte ist vergangen, es ist wirklich weg. Was für großartige Aussichten. Das gilt für dieses himmlische Jerusalem, für dieses ewige Leben, das Leben bei Gott, dass es all diese Dinge, die uns hier Schwierigkeiten machen, nicht mehr geben wird. Es wird keinen Tod mehr geben. Wir werden es nicht mehr erleben, dass wir einen lieben Menschen verlieren werden. Es wird kein Leid mehr geben. keine Schmerzen. Das ist dann vorbei. Keine Angstschreie. Das sind ja diese Dinge, die uns hier in diesem Leben wirklich Schwierigkeiten machen. Und wo wir auch immer wieder fragen, vielleicht, warum lässt Gott es zu? Wie kann es so viel Böses auf der Erde geben und so? Das wäre jetzt eine große andere Frage. Ich möchte an dieser Stelle sagen, was wir wissen ist, im Himmel wird es das mal nicht mehr geben. Und trotzdem, um es kurz für dieses Leben hier zu sagen, diese Frage, warum lässt Gott es zu, die bewegt mich schon auch immer wieder. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ist schon mal gut, wenn wir so rumfragen, warum lässt Gott es zu und nicht sagen, warum tut Gott das? Weil tatsächlich, Gott tut die bösen Dinge nicht. Ich bin überzeugt, dass er selbst mitleidet an dem vielen Bösen, was es gibt in dieser Welt und wo Menschen anderen Menschen Böses antun. Und trotzdem frage ich mich dann immer wieder, dass ich denke, aber Gott könnte es auch verhindern. Und warum lässt das zu? Und ich finde letztlich keine Antwort darauf. Die Frage bleibt bestehen. Vielleicht verhindert er so manches, was wir gar nicht mitbekommen. Und das ist schon mal super. Aber natürlich wäre ich froh drum, wenn er alles verhindern würde, was irgendwie böse und traurig ist. Ich weiß es nicht, warum es so ist, aber was ich weiß ist, dass es das im Himmel mal nicht mehr geben wird, weil es den Teufel nicht mehr gibt. Wie gesagt, im Kapitel vor wurde es beschrieben, er ist da eben besiegt und dann gibt es all das Böse auch nicht mehr. Und wenn wir hier im Vers 4 die negativen Dinge sehen, die es nicht mehr gibt, dann wird in Vers 3 das Positive, das Großartige beschrieben, was es geben wird. Und der Vers ist echt wichtig, dass wir den so richtig verstehen und in uns aufnehmen, weil da kommt viel raus von dem, wie genial der Himmel ist. Also Johannes hört diese Stimme, seht das Zelt Gottes bei den Menschen. Der eine und andere hat vielleicht so die Luther-Übersetzung im Kopf, da heißt es, die Hütte Gottes bei den Menschen. Kann man auch so übersetzen. Letztlich geht es bei diesem Wort Hütte oder Zelt um so eine Behausung, die eben nicht irgendwie so ein festes Haus ist, wo man sich drin zurückzieht, sondern um eher so Hütte oder Zelt. Nur Hütte, finde ich, hört sich so ein bisschen schäbig an. Und deswegen Zelt, finde ich, passt besser und man kann das als Zelt übersetzen. Und damit wird klar, seht das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott ist mittendrin bei den Menschen. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, gell? Egal ob wir Camper sind oder nicht. Wenn man zeltet, da ist man nicht so abgeschirmt, was im Zelt geredet wird, das hört man auch draußen. Ja? Und so ist es, Gott zeltet dann bei den Menschen. So cool, wird auch nochmal klar im nächsten Satz, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, also bei den Menschen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, also aus allen Völkern der Erde werden da Menschen sein und sie werden sein Volk und er selbst, ihr Gott, wird bei ihnen sein. Das wird das Geniale am Himmel sein, dass Gott direkt bei uns ist, dass er unter uns zeltet und wir direkte Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Er ist nicht der, der irgendwo in einem Palast wohnt und dann einmal im Jahr so auf den Balkon tritt und seinen Leuten zuwinkt. Nein, er ist mittendrin, er zeltet bei den Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an den Himmel denkst. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gedacht, naja, also wir nennen das ja auch ewiges Leben und das ist ganz richtig, es geht um ewig, um die Ewigkeit und vielleicht hat sich mancher schon mal gedacht, also wird es dann nicht irgendwie langweilig, wenn das ewig geht. An der Stelle kann ich dieses Buch hier empfehlen, von Adrian Bless, Tagebuch eines frommen Chaoten. Vielleicht kennst du eine und andere. Also wer gerne ein Buch hat, wo man einfach immer wieder schmunzelt und lachen muss, dem sei dieses Buch empfohlen. Das ist vieles nicht so ganz ernst zu nehmen, aber einfach richtig erheiternd. Und an einer Stelle ist sehr schön, dieser Adrian, Bless, dieser fromme Chaot, gehört auch zu einer Gemeinde. Und manchmal sind die Gottesdienste langweilig und er hat immer so eine Gummibärtüte dabei. Und je nachdem, wie viel Gummibärchen er isst, je mehr Gummibärchen, desto langweiliger war der Gottesdienst. Wenn er keine Gummibärchen gegessen hat, dann war es spannend. Und jetzt war hier ein Gottesdienst, da hat er keine Gummibärchen gebraucht, weil ein Gastredner war da, ein Mönch mit namens Pater John. Und dann gab es noch so eine Fragestunde und ich lese euch kurz was vor. Merkte plötzlich, dass ich mich aufrichtete. Kam mir vor wie ein Sechsjähriger, als ich redete, ich will nicht sterben. Nein, sagte Pater John, ich auch nicht. Das Leben kann zu toll sein. Ich bin sicher, dass Jesus auch nicht sterben wollte. Seine Freunde und Verwandten, die Natur, Lachen, Tränen, Arbeit. Ich bin sicher, er hat das alles geliebt. Aber der Himmel, die Vorstellung vom Himmel scheint mir so, ich weiß nicht. Wie heißen Sie? Fragte der Mönch. Adrian. Adrian, was macht Ihnen Spaß? Wirklich Spaß, meine ich. Fußball. Wollte eigentlich nicht die Wahrheit sagen, rutschte mir einfach so raus. Dann sagte Pater John, muss Gott bei Ihnen dafür sorgen, dass der Himmel mindestens so aufregend und anregend ist wie das Endspiel der Fußball-WM. Und da geht es ja noch ein bisschen weiter. Aber ich fand das nett, damit könnte der Adrian gut leben, dass er dann irgendwie wusste, es wird im Himmel nicht langweilig sein. Es wird mindestens so gut sein wie ein Fußball-WM-Endspiel. Ich würde sagen, im Himmel muss es auf jeden Fall Berge geben, wo man schön wandern gehen kann und Skifahren kann. Und dann kann ich auch endlich im Tiefschnee fahren, was ich jetzt nicht drauf habe. Das geht dann bestimmt im Himmel. Also so in der Art. Und trotzdem dieser Vers 3, der geht eigentlich noch weiter. Und ich glaube, wenn wir den verstanden haben, dann haben wir viel verstanden, weil er macht klar, das Geniale am Himmel wird das sein, dass Gott unter seinen Menschen wohnt, dass Gott zeltet und dass wir diese direkte Gemeinschaft mit Gott haben werden. Und ich weiß nicht, wie sehr dich das begeistert oder auch nicht, aber ich bin mir sicher, wenn wir es mal erleben werden, werden wir alle begeistert sein von Gottes Schönheit, von Gottes Genialität, von seiner Herrlichkeit, von dem, dass wir direkt mit ihm zusammen sein dürfen. Deshalb, ich kann dir sagen, du kannst dich auf den Himmel freuen. Freu dich auf den Himmel, es wird genial sein. Und damit kommen wir zu dem Vers 5, in dem unsere Jahreslosung drin ist. Ich lese nochmal. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wer jetzt redet. Vorher haben wir es davon gehabt, dass da eine Stimme vom Thron herkam, war auch mächtig und wahrscheinlich schon genial, ein Engel, der da geredet hat. Aber jetzt spricht der, der auf dem Thron sitzt, also Gott selbst. Die offizielle Version der Jahreslosung heißt, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und das stimmt natürlich, dass die da Gott spricht eingesetzt haben, weil Gott spricht ja auch. Aber wenn wir wissen, da spricht der, der auf dem Thron sitzt, dann hat es nochmal ein anderes Gewicht, oder? Das ist wirklich der, der was zu sagen hat. Und er sagt eben, siehe, ich mache alles neu. Also das, was wir in diesen Versen davor gesehen haben, dass es nicht irgendwas Erneuertes ist oder so, sondern etwas wirklich Neues. Insofern aber, ganz ehrlich, ihr Lieben, gilt das, was wir hier lesen, für die Ewigkeit, für den Himmel. Und vielleicht ist der eine oder andere ein bisschen enttäuscht, weil das ja gar nicht eigentlich jetzt für 2026 gesagt ist, sondern für den Himmel. Aber wir werden gleich sehen, dass es durchaus für 2026 auch eine Rolle spielt. Ich möchte hier schon mal sagen, ich finde, das Wissen darum, dass das Beste noch kommt, das hilft auch in diesem Leben. Das Beste kommt noch, das hilft auch jetzt schon, das empfinde ich zumindest so, weil dann weiß ich, dass manches, was hier so schwierig und schwer ist, dass das nicht alles ist. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so entscheidend oder nicht mehr ganz so schwierig. Ich finde, es ist interessant, wenn wir so die Spirituals anschauen, die die Sklaven da in Amerika gedichtet haben, dann merken wir auch genau das, egal ob es Swing Lows wie Chariot ist oder Oh When the Saints Go Marching In, immer wieder kommt in diesen Spirituals das drin vor, dass diese schwarzen Sklaven, die oft die Hölle auf Erden erleben mussten, dass sie diesen Himmel in Blick genommen haben. Und wahrscheinlich konnten sie es genau deshalb ertragen, weil sie den Blick auf den Himmel, auf die Ewigkeit hatten. Das Wissen, dass es einen Himmel gibt, gab ihnen die Kraft zum Durchhalten, und so darf es auch für uns sein. Das Wissen um das Beste kommt noch, das hilft auch hier und jetzt. Wenn es im Himmel so genial ist, das ist das andere, was mich da bewegt, dann ist ja auch klar, dass man alles dran setzen muss, um da irgendwie dabei zu sein. Oder? Also es wäre ja wirklich blöd, wenn man das alles nicht erleben würde. Und da ist so diese gute Botschaft, jeder hat die Möglichkeit dazu. Ich möchte es mit Paulus sagen, wie er es an einer Stelle sagte: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Das ist diese Einladung. Wer an Jesus glaubt, der wird gerettet werden. Gerettet vor diesem Feuersee. Er kommt nicht in den Feuersee, sondern wenn du an Jesus glaubst, dann stehst du in diesem Buch des Lebens und dann gilt dir all das, was hier eben so genial beschrieben wird mit diesem neuen Himmel und der neuen Erde, mit dem, was mit diesem neuen Jerusalem so beschrieben wird. Wenn du das noch nicht für dich angenommen hast, ich lade dich ein, nimm es heute an. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und wenn du das schon lang für dich angenommen hast, dann wäre es doch genial, wenn du in diesem Jahr daran beteiligt sein dürftest, dass ein anderer auch davon mitbekommt und ein anderer Ja sagt zu Jesus. Ich erinnere mich an eine Bibelarbeit von Gustavo Victoria, das war unser Vorsitzender im Süddeutschen Gemeinschaftsverband vor einigen Jahren. Er sagte, sein Wunsch und sein Gebet ist es, dass er in jedem Jahr bei einer Person beteiligt sein darf, die zum Glauben an Jesus kommt. Und ich dachte, das ist echt ein super Wunsch. Und ich finde es auch gut formuliert, gell, dieses Beteiligtsein daran. Das heißt ja auch, man muss es nicht alleine machen. Aber wie wäre es, wenn du dir das als Wunsch nimmst, zu sagen, in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr, möchte ich daran beteiligt sein, dass eine Person zum Glauben an Jesus kommt. Und jetzt nicht, weil wir halt am Anfang des neuen Jahres euphorisch uns da große Dinge vornehmen, sondern in dem Wissen zum einen, wir dürfen es mit anderen zusammentun, wir sind da im Team unterwegs. Und zum anderen, es ist Jesu Wunsch selber und er hilft da gern dabei und er wirkt diese Dinge. Und damit will ich zum letzten Punkt kommen. Ich habe es vorher gesagt, dieser Vers 5, wenn wir es genau nehmen, wir merken, es gilt für die Ewigkeit. Aber es gibt dieses, was wir immer wieder gern so mit dem schon jetzt und noch nicht erklären. Und das finde ich hier auch wieder wichtig. Denn das, was wir im Himmel mal in der Vollendung erleben dürfen, davon dürfen wir auch schon jetzt vieles erleben. Noch nicht in der Vollendung, aber auch schon jetzt. Deswegen schon jetzt, noch nicht in der Vollendung, aber schon jetzt. An was denke ich zum Beispiel? Ich denke an diese Gemeinschaft mit Gott. die dürfen wir schon jetzt in diesem Leben erleben. Wer an Jesus glaubt, hat Gemeinschaft mit Gott. Noch nicht in der Qualität, wie es sein wird, wenn Gott unter uns zeltet, aber trotzdem, wir dürfen es auch schon jetzt erleben. Und das ist das Geniale, das Großartige. Das ist das, was wir der lieben Elfi wünschen, und das ist das, was jeder von uns erleben darf, wenn er an Jesus glaubt. Wir erleben es auch schon jetzt, dass Gott die Tränen trocknet, dass er immer wieder tröstet. Auch nicht in der Vollendung, wo es all das Schlimme gar nicht mehr gibt, aber wir erleben das, dass er diese Tränen trocknet. Und unter diesem Aspekt ist es sehr wichtig zu sehen, was in diesen 5 Worten der Jahreslosung drinsteht. Siehe, ich mache alles neu. Es ist Gott, der das spricht, dieses Ich mache. Er sagt es nicht nur, sondern er tut es auch und er kann es auch. Alles neu, schon jetzt und dann in der Vollendung einmal in der Ewigkeit. Und unter diesem Aspekt schon jetzt möchte ich dich und mich ermutigen, Großes von Gott zu erwarten für dieses Jahr. Gerade wenn es um dieses geht, jemand zum Glauben an Jesus einzuladen, zu führen, entscheiden, dass wir es von Jesus erwarten und von ihm erbitten. Ich habe vor ein paar Tagen am 1. Januar einige Worte gelesen, die ich richtig gut fand. Ich habe es auch in unsere Leitungskreisgruppe reingeschickt. Wir haben so ein Heftchen, das heißt Morgengrüße, und da stand drin: erbitte Großes von Gott, erwarte Großes von Gott, traue Gott Großes zu. Und es war dann ein Bibelvers angegeben, Jeremia 10,6: Herr, niemand ist dir gleich, du bist mächtig und bekannt für deine Stärke. So ist es bei Gott. Und in diesem Sinne dürfen wir Großes von ihm erwarten, Großes von ihm erbitten und ihm Großes zutrauen. Ihm, der alles neu macht. Wir nehmen uns einen kurzen Moment der Stille, wo du dir überlegen kannst, was ist das, was für mich wichtig ist. Man braucht sich nicht da alle Punkte merken, aber wenn du einen Punkt hast, wo du sagst, das ist für mich wichtig, und dir den merkst für die kommende Zeit, dann ist es gut. Nehmen wir uns einen kurzen Moment der Stille.